Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen von Visalu Immobilien. Mit mittlerweile über 100.000 Streams gehören wir zu den meistgehörten Stimmen, wenn es um den deutschen Immobilienmarkt geht. Und das freut mich riesig. Mein Name ist übrigens Philipp Hildebrand. Ich bin Inhaber von Visalu Immobilien, Makler und Sachverständiger für Immobilienbewertung. Mit über 18 Jahren Verkaufserfahrung habe ich zahlreiche Eigentümer und Käufer durch eine der größten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens begleitet. Und das Wissen aus dieser Praxis auch in meinem Buch Immobilienverkauf in 7 Schritten zusammengefasst. Heute geht es weiter mit unserer Finanzierungsreihe. Und ich freue mich riesig, dass Maria Knob wieder mit dabei ist. Sie ist eine Finanzierungsexpertin, die seit über einem Jahrzehnt Käuferinnen und Käufer genau durch diese Themen begleitet. Wer sie ist und was sie macht, das erzählt sie uns gleich noch im Intro. In der letzten Folge ging es um den ehrlichen Kassensturz. Und heute setzen wir genau an dieser Stelle an und gehen einen Schritt weiter. Denn wenn klar ist, was monatlich übrig bleibt, kommen die nächsten großen Fragen. Wie viel Eigenkapital brauche ich überhaupt? Was zählt aus Sicht der Bank überhaupt zum Eigenkapital dazu? Und was hat es mit der Schufa auf sich, von der jeder spricht, aber die kaum jemand versteht? Und die Frage, die in der Niedrigzinsphase fast ein bisschen aus der Mode gekommen ist, muss ich eigentlich meine Kaufnebenkosten selbst stemmen oder kann ich sie einfach mitfinanzieren? Genau diese Punkte gehen wir heute durch. Das wird also wieder eine Folge mit ganz viel Substanz für alle, die kaufen wollen oder gerade mitten in der Finanzierungsplanung stecken. Schnapp dir Stift und Zettel, mach es dir gemütlich, wir legen gleich los.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalu Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Maria, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sind wir bei der zweiten Folge rund um das große Thema Finanzierung. Ja, vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen und dann steigen wir gleich in das Thema ein, das heute ist Eigenkapital, Bonität und Schufa.
Ja, hi Philipp. Vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf. Also ich genieße das ja mal total, wenn wir uns über solche Themen austauschen. Ja, mein Name ist Maria Knob. Ich bin Geschäftsführerin der HYP-E, einer Finanzierungsfirma aus Reutlingen, agiere aber aus dem Norden heraus und Inhaberin von einem kleinen Sachverständigenbüro in Düneburg.
Sehr schön. Das heißt, du bringst viel Erfahrung mit Finanzierung und bist damit bestwissend, um uns hier durch den Dschungel der Eigenkapital, Bonität und Schufa zu bringen.
Auf jeden Fall. Ich mache das mittlerweile, ich muss jetzt immer schon überlegen, ich glaube seit 2011.
Das ist eine lange Zeit, das stimmt.
Doch schon ein paar Tage dabei, genau.
Ja, dann legen wir gleich mal los. Eigenkapital. Es gibt ja so eine klassische Empfehlung, mindestens 20% Eigenkapital. Ist das heute noch realistisch und ist es überhaupt der richtige Maßstab?
Es kommt drauf an. Die Lieblingsantwort auf alles. Also das
ich
Thema
gehofft,
Eigenkapital.
Dass du das sagst.
Ja, du wusstest, dass ich das sage. Das Thema ist ein bisschen komplexer, als immer nur zu sagen. Aber also die grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, was wollen die Kunden? Wir gucken uns immer erst das Gesamtprojekt an und dann frage ich natürlich immer so, was haben Sie denn an Eigenkapital zur Verfügung? So Eigenkapital meine ich jetzt aber nicht nur, was hast du lieber Kunde auf dem Tagesgeldkonto, sondern auch so ein bisschen drumherum. Was gibt es an Versicherungen? Was gibt es an Depotwerten? Was gibt es an weiterem Immobilienvermögen? Und auch, was braucht mein Kunde eigentlich an Sicherheitspuffer? Also das, was ich zum Beispiel niemals machen würde, ist zu sagen, mach dich mal komplett nackig und wirf mal alles in die Finanzierung mit rein, sondern wirklich zu sagen, okay, womit fühlst du dich denn wohl? Und eine Frage, die ich auch grundsätzlich stelle, wie affin bist du denn in diesem ganzen Anlagethema? Weil wenn die Kunden grundsätzlich sagen, ich erwirtschafte mit meinem Depot irgendwie 6, 7, 8, 9%, nehmen wir mal das ganze Geld heraus, um auf der anderen Seite 3 oder 4% Zinsen zu sparen, macht das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt gar keinen Sinn. So, das heißt, diese pauschale Antwort, wie viel Prozent bringen wir denn damit ein, kann ich dir gar nicht geben. Mhm. Die erste Frage ist natürlich bei der Finanzierung immer, wie setzt sich der Zins zusammen? So, und dann gibt es diese Zinstreppe und Beleihungsgrenzen. Das heißt, dass die Banken wirklich sagen, wir setzen im ersten Step mal den Kaufpreis ins Verhältnis zu dem, was der Kunde finanzieren möchte. 100% Finanzierung werden jetzt echt schon nur noch mit Zähneknirschen von den Banken gemacht, sprich die Kaufpreisfinanzierung. Und dann gibt es Zinsabschläge. Also wir haben den ersten so bei 95%, dann kommt 90, 85, 80 und dann geht es in 10er Schritten weiter. Umso mehr Eigenkapital, also Cash, ich wirklich mit einbringe, desto besser ist natürlich auch mein Zinssatz, weil im Umkehrschluss das Risiko für die Bank einfach sinkt. Jetzt kann ich das natürlich machen, indem ich wirklich Cash mit einbringe oder indem ich halt auch andere Vermögenswerte mit einbringe, wie zum Beispiel eine weitere Immobilie. Die muss mir nicht mal zwangsweise gehören, sondern ich könnte jetzt auch auf ein Elternhaus zurückgreifen und da sagen, okay, wir bieten dir, liebe Bank, als zusätzliche Sicherheit hier noch eine Grundschuld in Höhe X mit an. So, auch das würde dazu führen, dass der Zinssatz sinkt. Das muss aber sehr, sehr, sehr genau überlegt werden, ob das wirklich ein gangbarer Weg ist.
Weil zum Beispiel dann auch die Immobilie nicht mehr so einfach veräußerbar wäre, ne, wenn die Eltern irgendwie sich dazu entscheiden würden.
Genau, genau. Also was jetzt ich grundsätzlich mache, ich teile es dann auf, dass man wirklich, Beispiel, wir machen 300.000 auf die eine Immobilie, 100.000 auf die andere Immobilie, dass wenn das Elternhaus dann verkauft werden würde, dass man dann sagt, okay, und diesen Baustein kann man dann direkt mit ablösen, sodass man nicht die Immobilien miteinander verknüpft. Da muss man immer so ein bisschen mit Feingefühl an so eine Konstellation rangehen und das vertraglich auch gut regeln. Auch in der Familie, wenn man sich gut versteht, alles gut und schön, finde ich ja grundsätzlich alles, was mit Finanzen zu tun hat, sollte einen vernünftigen, sauberen Vertrag haben. Dann hat man da halt hintenrum auch keinen Ärger mit.
Ja, definitiv. Und es müssen sich alle um die Konsequenzen dann auch bewusst sein, ne? Was dann damit dranhängen kann. Und ja, da hast du recht. Genau, du hast ja jetzt eben schon gesagt, Eigenkapital ist nicht gleich Eigenkapital. Was zählt denn aus Bankensicht alles dazu? Wir haben natürlich das klassische Geld, was ich einfach quasi oder per Bankkonto quasi überweisen kann, um quasi die Kreditsumme zu senken. Was wäre noch klassische Sachen, wo man das machen kann?
Die Immobilie, also die Zusatzsicherheit ist auch Eigenkapital. Darlehen. Familiendarlehen zum Beispiel, auch das immer gerne genutzt, wenn zum Beispiel Eltern an Kinder verkaufen, dass man sagt, ein Teil musst du, liebes Kind, über die Bank finanzieren, aber einen Teil geben wir dir auch als Darlehen. Dass man dann sagt, man kann es stunden, man kann die Raten relativ klein halten, man kann eine Schenkung schon mit einbauen. Also da kann man wirklich hübsche Sachen machen. Gespräche mit dem Steuerberater da immer total hilfreich. Das wäre eine Form von Eigenkapital. Bausparverträge. Ich prüfe ja grundsätzlich immer nicht nur dieses, was hast du auf dem Tagesgeldkonto, lieber Kunde, sondern wir räumen immer einmal komplett die Verträge auf. Was gibt es eigentlich an Verträgen, die vielleicht einfach nur Geld fressen, anstatt es irgendwie anzusparen? Wer mich kennt, weiß, ich bin halt nicht so ein Bausparmensch. gerade Kunden aus dem Süden haben so viele Bausparverträge, da kriegen wir im Norden hier wirklich Zuckungen bei. Und die gucken wir uns natürlich auch genau an, ne? Dass wir sagen, was ist da drin, was, lieber Kunde, sparst du da rein? Macht es Sinn, solche Verträge weiter zu füttern oder könnte man die auflösen? Dass man eventuell, da gibt es ja zwei Optionen, entweder sagt, man nimmt nur das Kapital raus oder alternativ auch, dass man auch dieses Bauspardarlehen mal in Anspruch nimmt. Passiert so gut wie nie. Aber ist auf jeden Fall immer eine Option, die wir auf jeden Fall mitprüfen.
Okay.
Dann Depotwerte, ganz klar. Aber da gucke ich wirklich immer, wie ich vorhin schon sagte, was die erwirtschaften. Und dann muss man halt gemeinsam überlegen, macht es Sinn oder lässt man es lieber da drin, finanziert einen Euro mehr und sagt dann im Zweifel, gut, irgendwann nehme ich da was raus und werfe das dann über eine Sondertilgung mit ein.
Ja, okay. Und wenn man selbst noch eine weitere Immobilie hat, also eine eigene, kann man die auch wahrscheinlich dafür verwenden als Zusatzsicherheit. Das lohnt sich ja wahrscheinlich in fast jedem Fall, richtig?
Jein. Also, es kommt drauf an. Grundsätzlich ist ja immer erstmal zu gucken, was habe ich denn für eine eigene Immobilie? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kapitalanlage habe, dann sind die ja im Zweifel relativ hoch finanziert. Also so wäre es jedenfalls sinnvoll. Und dann kriege ich natürlich keine andere Bank hinten mit drauf, weil der erste Rang im Grundbuch schon belegt ist. Und eine nachfolgende Bank sagen würde, ja okay, was sollen wir da hinten drauf? Im Zweifel, also im Fall der Zwangsversteigerung, kriegen wir unser Geld sowieso nicht. Dann ist es in dem Fall aber auch keine Zusatzsicherheit mehr. Wenn ich jetzt eine lastenfreie Immobilie habe, dann kann ich das machen. Aber ich muss mir das, und ich werde auch nicht müde, das immer zu sagen, wirklich ganz genau überlegen, ob ich das mache, weil ich dann halt nicht mehr mit beiden Immobilien frei agieren kann, wie ich das gerne möchte. Das muss vertraglich sauber gestaltet werden und meine Kunden bekommen immer wieder diese Frage, was wollen Sie mit der Immobilie machen? Was ist die Idee? Und wenn das die Antwort darauf ist, weiß ich nicht, dann sage ich immer, okay, dann weiß ich aber auch nicht, ob wir es mit einbauen, weil dann wäre es beratungstechnisch auch schwierig, weil ich etwas verhaften würde, wo mein Kunde noch gar nicht sicher ist, was er damit was tun möchte.
Und er beraubt sich dann der Flexibilität dann.
Ja, genau. Und da muss man wirklich gucken, ja, die Zinsunterschiede, die sind halt wirklich groß dann, weil ich drücke ja die das Sicherheitsgefühl der Bank in den Himmel und damit kriege ich natürlich auch bessere Konditionen. Aber ich muss mir halt wirklich überlegen, wie sinnvoll ist das so? Ich habe ein schönes Beispiel, Kunden auch aus dem Süden, Immobilien abgezahlt, also die eigene Immobilie abgezahlt, wollen sich vergrößern, sagen, naja, wir werden unsere erstmal vermieten und dann weitergucken und dann sprechen wir mal mit dem Steuerberater. Und ich, naja, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was der Steuerberater sagen wird. Lastenfreie Immobilien mit Mieteinkünften finden wir jetzt nicht so gut. Das heißt, der Steuerberater wird was tun? Der wird empfehlen, die Immobilie zu veräußern, gehe ich komplett mit, und dann sagen, nimm das Kapital und kauf dir davon 3 oder 4 Kapitalanlagen, die du dann halt entsprechend hochfinanzierst. So, bin ich total dabei, ist total sinnig. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt auf dieser Immobilie absichere, kann der Kunde ja nicht mehr verkaufen. Oder nicht so einfach. So, von daher ist es wirklich gut zu überlegen. Und auch da, wie auch bei der Bonitätsfolge, die wir schon gemacht haben, nicht immer nur auf den jetzigen Moment zu gucken, sondern auch mal zu überlegen, wie ist eigentlich meine Strategie? Wie entwickelt sich das eigentlich in den nächsten 5 Jahren? Um dann zu entscheiden, ist dieser Zinsvorteil, den ich jetzt bekomme, sinnvoll gerade für mich, wenn ich den in 3 Jahren halt obendrauf zahle?
Ja, klar. Ja, ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Okay, und wenn wir jetzt über das Thema Eigenkapital so gesehen besprochen haben, nähern wir uns jetzt eher dem Thema Bonität und Schufa. Die werden ja im Alltag oft in einen Topf geworfen. Wo liegt denn da der Unterschied? Und warum ist das für die angehenden Immobilienkäufer eigentlich wichtig zu wissen?
Also grundsätzlich ist Schufa ja immer eher so negativ behaftetes Thema. Das geht ja oftmals schneller, als man denkt, dass man da einen Eintrag hat. Und damit ist man, muss man auch ganz klar sagen, einfach nicht mehr kreditwürdig. Mhm. Also so pauschal gesehen. Es gibt so vereinzelt Banken, die haben sich tatsächlich sogar darauf spezialisiert, Kunden zu finanzieren, die eine negative Schufa haben oder Schufa-Einträge haben. Die Konditionen sind aber so weit weg von Gut und Böse, dass das was ist, wo ich sage, ich persönlich würde das niemals machen. Ne? Also wir sprechen da von 10% vielleicht. Ne? Also das ist echt, das ist der Wahnsinn. Es ist grundsätzlich wichtig, dass jeder sich mit seiner Schufa auseinandersetzt. Im Zuge der Immobilienfinanzierung, wenn ich plane, ein Haus zu kaufen, nur umso mehr. Mhm. Das ist ja relativ einfach. Es gibt eine App von der Schufa, man kann sich dort registrieren, hat alle seine Daten immer schön im Blick und kann einmal im Jahr auch eine kostenfreie Auskunft bekommen. Und die sollte sich wirklich jeder einholen, um immer wieder zu checken, was steht eigentlich in meiner Schufa drin und gibt es irgendwas, worum ich mich kümmern muss. Und da habe ich dir sogar 2 Beispiele mitgebracht. Eine betrifft mich selbst. Ich habe vor 10 Jahren mal ein Haus finanziert und das dann wieder verkauft. Und die Bausparkasse, die ich damals mit im Boot hatte, hat es bis heute nicht auf die Pfanne gekriegt, das zu melden, dass ich nicht mehr da einen Kredit habe und es steht immer noch in der Schufa drin.
Das ist Wahnsinn.
Das ist der totale Wahnsinn und ich rufe da regelmäßig an und sage, Leute, ich habe euch diverse Nachweise geschickt. Es gibt dieses Darlehen nicht mehr. Es gibt diese Immobilie nicht mehr, dieses Darlehen nicht mehr, aber es steht halt immer noch drin. Hätte ich diesen Auszug nicht, ich hätte im Leben nicht gewusst, weil in dem Moment, wo ich es veräußere und die Kredite ablöse, gehe ich natürlich auch davon aus, dass die entsprechenden Finanzierer das halt auch melden. Und eine Kundin von mir, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, hat gesundheitsbedingt eine Zeit lang sich nicht mit ihren Finanzen auseinandersetzen können. Und wir haben die Immobilienfinanzierung gemacht, alles war gut. Die Bank hat im Nachgang erst, das ist ja so typisch, dass viele Volksbanken gar nicht im ersten Step mit der Schufa zusammenarbeiten, sondern eher gerade bei Hauskunden die Kontoverbindungen checken. Im Nachgang erst geschaut und dabei festgestellt, dass es einen Eintrag in der Schufa gab. So, wir hatten hier natürlich das Glück, dass die Bank so kulant war, und gesagt hat, okay, lieber Kunde, weis uns das alles nach. Das konnten wir lückenlos tun. Und damit war die Finanzierung gerettet. Aber die Kundin hat im Nachgang gesagt, sie hat es nicht auf dem Zettel gehabt. Sie hätte es nicht gewusst, dass, und es ging 17 Euro irgendwas. Also es war wirklich nicht nennenswert.
Keine Summe, ne? Aber
es führt dazu, dass man relativ schnell nicht mehr kreditwürdig ist. Und deswegen sollte wirklich jeder regelmäßig seine Schufa checken, ob da die Kreditkarten, die ich vielleicht nicht mehr habe, gelöscht sind, ob es irgendwelche Einträge gibt, die ich nicht auf dem Zettel habe, ob der Mobilfunkanbieter, wollte ich sagen, irgendwas gemeldet hat. Also immer wieder drauf schauen, ob die Daten korrekt sind.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn man eine Finanzierung beantragt, dann wird die Bank auch im Normalfall die Schufa anfragen und da wird dann rauskommen, ob es negative Einträge gibt, die du eben angesprochen hast zum Beispiel, die dann eine Finanzierung zu Fall bringen können oder eben einfach zum Stoppen bringen können.
Und das Thema Verbindlichkeiten nehmen wir da vielleicht nochmal ganz kurz mit auf. Auch da gerade wieder passiert, Kunden von mir relativ viele kleine IKEA-Küchenfinanzierungen, Fernseher bei Mediamarkt, also diesen Kleinkram, den man überhaupt nicht auf dem Zettel hat. So, das finden die Banken natürlich wenig witzig, wenn das vorher nicht genannt worden ist. Und jede Ratenzahlung ist halt einfach ein Kredit, ist halt einfach eine Verbindlichkeit, die der Schufa gemeldet ist. Und auch da tut man sich einen Gefallen mit, wenn man sagt, ich setze mich mit solchen Dingen auseinander. Ich ziehe mir meine Schufa, ich weiß ganz genau, liebe Bank, das muss ich dir melden. Und dann sehe ich vor allen Dingen zu, dass dieser kleine Kram aus der Schufa auch rauskommt.
Ja, klar. Das macht Sinn, das stimmt. Was wäre dein konkreter Tipp, den du mit den Leuten auf ihn mitgeben solltest, um die Bonität bei der Bank zu verbessern? Also theoretisch wäre das ja auf jeden Fall eine Sache, sowas wie komme ich noch ein weiteres Eigenkapital durch Familie oder sowas? Was hattest du noch als Idee?
Also grundsätzlich erstmal eine Aufstellung zu machen, was habe ich eigentlich überall? Welche finanziellen Rücklagen habe ich? Auch das ist immer ganz schön für die Bank. Ich der Bank jetzt sage, liebe Bank, ich habe 50.000 Euro und bringe die jetzt mit ein und dann habe ich gar nichts mehr. Das finden die halt nicht so
schwierig.
Gut. Genau, wenn ich mich der Bank als Kunde gut präsentieren kann, dass ich wirklich sagen kann, okay, Einnahmen, Ausgaben haben wir besprochen in der letzten Folge, aber auch das Thema Eigenkapital, dass ich sagen kann, liebe Bank, ich habe das Sparverhalten, das sind meine monatlichen Sparbeiträge, die führe ich weiter, die vielleicht nicht im Zuge der Immobilienfinanzierung, das sind meine finanziellen Reserven, die ich darüber noch hinaus habe, das sind eventuell Verträge, Lebensversicherungen, die ich in so und so vielen Jahren ausgezahlt bekomme, womit ich noch eine Sonderzahlung mache. Gut, damit habe ich natürlich jeden Kreditentscheider im Sack, wenn ich das so ein bisschen vorbereitet habe und auch plausibel erklären kann. Auch da, liebe Kunden, macht euch eine Aufstellung. Was habt ihr an Vermögen? Nicht nur Cash auf dem Konto und auf dem Depot, sondern halt auch an Verträgen, wo man nochmal sagen kann, okay, wann laufen die, wie wann aus? Also einfach die Finanzen im Blick behalten und das dem Kreditentscheider auch einfach so gut präsentieren.
Ja, das stimmt. Was man vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen muss, ist, glaube ich, dass man auch die Kaufnebenkosten berücksichtigen sollte bei der Finanzierung quasi. Denn wenn wir jetzt von der 100% Finanzierung sprechen, dann müssen die ja quasi aus dem eigenen Vermögen getragen werden, die ja nicht unerheblich sind mit Grunderwerbsteuer, meistens noch Notarkosten, manchmal noch Maklerkosten und so weiter, Gerichtskosten. Früher war das mal, glaube ich, auch gang und gäbe, dass die häufig mitfinanziert worden sind. Geht das heute noch? Ist das ein praktikabler Weg?
Nein, also das machen die Banken gar nicht mehr. Also es wurde halt wirklich in der Niedrigzinsphase alles finanziert, was bei der Reinig auf dem Baum war, inklusive der Kaufnebenkosten. Du merkst es an meiner Tonlage, ich bin da nicht begeistert von. Wir haben jetzt aber die glückliche Situation gehabt, dass sich natürlich die Immobilienwerte so weit entwickelt hat, dass man mittlerweile sagt, okay, es ist gedeckt, also vom Wert her in dem, was ich finanziert habe, ist es zumindest gedeckt, das ist in Ordnung. Jetzt macht man es aber nicht mehr und vor allen Dingen nicht die älteren Immobilien, wo ja offensichtlich ist, dass da noch Renovierungen anstehen, da ist eine 100-Plus-Finanzierung nicht mehr möglich. Es gibt die Möglichkeit, über ein sogenanntes Nachrangdarlehen fiktiv Eigenkapital zu schaffen.
Mhm.
Auch das macht finanziell aber einfach keinen Spaß. Also man muss so ein bisschen überlegen, ein Tod muss ich halt sterben als Kunde. So, wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht lange studiert und danach irgendwie ein paar Jahre Halligalli gemacht, deswegen nicht so viel gespart, habe jetzt aber ein gutes Einkommen. So, dann kann man das gut argumentieren und sagen, gut, pass auf, liebe Bank, ich mache jetzt eine 110% Finanzierung, also mit diesem Nachrangdarlehen, habe dann aber auch eine monatliche Rate, die schon sehr, sehr sportlich ist. Und da wird sich auch dann eine Bank nicht mit so einer 10-Jahres-1%-Finanzierung das zufrieden geben, sondern das würde dann bedeuten, dass man sagt, okay, lieber Kunde, wir geben dir einen Vertrauensvorschuss, aber du hast halt Summe X jetzt monatlich zu zahlen. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen die Banken das auch nicht mehr und für mein Empfinden auch einfach zu Recht. So, weil da muss man auch den Kunden einfach schützen und sagen, wenn du, es sind ja so knapp 10-12% an Eigenkapital, also an Kaufnebenkosten, und die brauche ich ja definitiv aus Eigenkapital. Wenn ich nicht dazu imstande bin, die zusammenzusparen, dann ist so eine Immobilie auch nicht der richtige Weg. So, und da reiße ich das Pflaster auch immer relativ schnell ab, weil das auch einfach eine Aufgabe der finanzierenden Bank ist, zu sagen, ich schütze einen Kunden auch, weil ich weiß, das Risiko ist sehr groß, dass ihm die Kiste um die Ohren fliegt.
Ja.
Da, beim, also alles Gesprochene für einen Privatnutzer. Beim Kapitalanleger mag das immer noch mal ein bisschen anders sein, aber für einen Privatnutzer, und da guckt die Bank natürlich doch noch mehr hin und sagt, ich muss dich hier an der Stelle beschützen und ich finde es auch richtig.
Ja, okay. Das heißt also, 110% Finanzierung sind passé, Gott sei Dank so gesehen, aus Sicht der Risikogeschichte. Und man muss damit rechnen, dass man den kompletten Kaufnebenkosten aus dem Vermögen bezahlen muss oder aus dem Eigenkapital bezahlen muss. Was aber im Zuge auch der Zinsrate so gesehen auch sinnvoll sein kann oder sinnvoll ist. Und man muss es eben nur mit einrechnen, so gesehen.
Genau. Es gibt da ein paar schöne Spielereien, die man machen kann, dass man zum Beispiel sagt, lieber Verkäufer, bitte übernimm noch die Maklerkosten und lass uns den Kaufpreis ein paar Euros höher setzen. Alles so ein bisschen der Blick der Bank, dass die Bank halt wirklich sagt, Kaufpreis im Verhältnis zur Darlehenssumme. Wenn ich dann natürlich nicht so viel Maklerkosten habe, sondern lieber einen höheren Kaufpreis, dann habe ich gegebenenfalls noch eine etwas bessere Beleihung. Das ist immer so ein bisschen Rechenaufgabe und ein bisschen finanzielle Spielereien. Und wenn man da einen guten Verkäufer hat oder auch einen guten Makler, der das gut beim Verkäufer nochmal argumentieren kann, dann sind das so Kleinigkeiten, wo man so ein bisschen schieben kann. Aber das ist sehr, sehr individuell. Aber gucke ich halt immer gerne nochmal mit drauf.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir heute das Thema sehr gut abgeschlossen, abgearbeitet. Ich danke für deine Zeit.
Danke dir.
Nächstes Mal geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Finanzierungsreihe. Und ja, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.
Wenn ich es vielleicht noch ergänzen darf, wir freuen uns natürlich auch immer über Fragen. Also wenn deine Podcast-Hörer Fragen haben, die wir jetzt in dieser Finanzierungsreihe mal aufgreifen können, wäre das natürlich total cool. Dann schreibt uns herzlich gern an. Unsere Kontaktdaten
schreibst du sicherlich mit unter. Ich verlinke dich, deine Accounts zu sehen in den Shownotes. Das heißt, jeder kann dich und deine Accounts finden, auch LinkedIn und so weiter, dass du da ja gut erreichbar bist und bei Fragen rund um das Thema Finanzierung der richtige Ansprechpartner.
Sehr gerne.
Perfekt, so machen wir das. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. So, das war Teil 2 unserer Finanzierungsreihe mit Maria Knob. Und wenn du beim Thema Finanzierung tiefer einsteigen möchtest oder konkrete Fragen zu deiner persönlichen Situation hast, Maria Knob ist genau die richtige Ansprechpartnerin. Sie und ihr Team begleiten dich kompetent und individuell durch den gesamten Finanzierungsprozess. Den Link zu ihrer Webseite und ihrem LinkedIn-Profil findest du in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, die wir hier in der Finanzierungsreihe aufgreifen sollen, schreib sie mir gerne. Wir nehmen die spannendsten Punkte in den kommenden Folgen mit auf. Wenn du gerade dabei bist, deine Immobilie zu verkaufen oder dir vielleicht noch nicht ganz sicher bist, dann sind wir von Visalo Immobilien für dich da. Wir beraten dich umfassend, schauen uns deine Situation in Ruhe an und helfen dir, den richtigen Weg zu finden. Sichere dir noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie. Für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg bieten wir dir eine kostenlose und professionelle Immobilienbewertung an. Ruf uns dafür einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich mit mir vernetzen möchtest, dann findest du mich auf LinkedIn. Den Link zu meinem Profil packe ich dir ebenfalls in die Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast. Das hilft uns enorm, noch mehr Eigentümer und Käufer zu erreichen. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag wieder. Bis dahin, dein Philipp.